Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück.
Wir sind heute Feuer und Flamme für eines der liebsten heißen Getränke der Welt, wenn nicht dem liebsten überhaupt, wenn ich uns beide hier anschaue,
ja.
Kaffee. Ja, mit einem Gast, der Kaffee nicht nur selber lebt, sondern auch liebt.
Caroma-Chef Valentin Hofer aus Völs am Schlern, der erste diplomierte Kaffeesommelier Italiens.
Hast du dich überhaupt getraut, ihm einen Kaffee anzubieten?
Du schau, er hat ihn getrunken.
Immerhin. Und du hast für uns alle auch ein paar Kaffeetipps organisiert. Mhm. Wenn wir in Zukunft mit unserem Kaffee aus der Maschine daheim punkten, hoffen wir zumindest. Valentin Hofer, jetzt bei dir.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück.
Hoi, grüß dich.
Magdalena, grüß dich und den alle Zuhörer einen schönen Sonntag.
Schau, ich traue mich heute wirklich gar nicht, dir einen Kaffee anzubieten. Passiert dir das öfter?
Ja, eigentlich schon, ja. aber meistens unbegründet.
Wir sind heute auf deinem Kaffee-Lebensweg. Euch gibt es mittlerweile 30 Jahre. Lass uns noch ein bisschen zurückspulen. So zurück an die Anfänge. Hattest du schon immer so eine gewisse Kaffee-Liebe in dir?
Das werde natürlich sehr oft gefragt, aber eigentlich ist es nicht so, dass ich wegen der Liebe zum Kaffee meine Tätigkeit angefangen habe als Kaffeeröster, sondern eher war es die Lust, selbstständig was zu unternehmen. Mhm. Die Liebe ist anfangs nicht einmal noch gewesen, die ist dann erst im Laufe der Zeit entstanden.
Mhm. Welche Bedeutung hat denn dann Kaffee für dich bekommen im Laufe der Jahre?
Ja, wie gesagt, also jetzt am Anfang bisschen weniger, aber je mehr man sich mit Kaffee befasst, umso komplexer wird das ganze Thema und es wird riesig und je mehr man studiert und sucht und sich weiterbildet, desto interessanter wird's und je toller wird's.
Jetzt haben viele daheim die Oma als Kaffeetante oder in Tati oder die Mama. Was sind denn so deine ersten Erinnerungen und Erfahrungen mit Kaffee, wenn du so zurückdenkst?
Ja, ich glaube, das ist, wie es in viele geht, war das halt früher so, das Kaffee mahlen daheim. Mhm. Also, wir haben mal so eine Mühle gehabt, kann ich mich erinnern, und wir haben als Kinder schon immer so gestritten, eigentlich, wer da darf den Kaffeebohnen mahlen, und ich kann mich gut an den Geruch und das Geräusch erinnern, und doch war es eigentlich relativ streng, um die Mühle da zu drehen. Vielleicht bin ich ja deswegen so ein Mühlensammler geworden.
Wie viele Mühlen hast du denn bei dir?
Ja, also wir haben ja mittlerweile über 2000 Kaffeemühlen, bin im Betrieb, im Coffeeseum, ja, ganzes Museum.
Mhm. Aus den verschiedensten Epochen und von überall her?
Ja, also alle Formen und alle Länder und keine Ahnung. Überall von der Welt habe ich Kaffeemühlen und hier und da mal Besucher, die erzählen dann noch Geschichten. Ja, die Mühle kommt von da und da, das weiß ich gar nicht. Ich sammle, mir gefällt es, überall Mühlen herumzustehen, zu hoben und zu hängen. Aber ich habe noch nicht die Zeit gefunden, mich mit jeder einzelnen zu beschäftigen.
Mhm. Aber mit einer ganz bestimmten Röstmaschine hast du dich beschäftigt. Ganz eine kleine, das war deine allererste. Hast du die noch immer?
Nein, also ganz die erste Röstmaschine, die wir gekauft haben, mittlerweile nicht mehr. Früher war ja immer das Platzproblem und dann hat man halt das, was man getauscht hat, weggegeben. Jetzt würde es nicht mehr weggeben. Aber ich habe dafür viele andere schon wieder, die noch viel älter sind und doch noch interessanter vielleicht. Ja.
Wie war das damals? Du hast diese kleine Röstmaschine gekauft. Was war das für ein Moment? Wie kam der Gedanke? Wie bist du dazu gekommen?
Eigentlich ist das so gewesen, dass es schon jemanden gegeben hat in Völs, der Kaffee geröstet hat, aber mehr so hobbymäßig. Und ich bin ja eigentlich komme ich von der Gastronomie und habe dann nach der Hotelfachschule da gearbeitet, so mehr als Sommerjob. Und so bin ich mit dem in Kontakt gekommen und habe praktisch dann die Idee geboren, dann das selber weiterzumachen, haben dann von dem die Röstmaschine sozusagen übernommen und haben dann ein Grundstück gekauft in der Handwerkerzone in Völs und da haben wir halt begonnen.
Caroma Kaffee genossen haben Sie wahrscheinlich auch schon mal und sich dabei vielleicht auch gefragt, woher der Name eigentlich kommt. Und Valentin, das ist eine Wortzusammensetzung, gell?
Genau, also das war ja Wir waren ja länger auf der Suche nach einem passenden Namen und dann natürlich Kaffee und Aroma gibt Karoma. Mhm. Klingt jetzt natürlich ganz einfach, war es aber nicht. Also das war richtig schwierig, da einen tollen Namen zu finden, weil erst dann bin ich draufgekommen, wie viele Namen eigentlich registriert sind und was man alles nicht darf. Und es war eigentlich Glück, dass wir den Namen gefunden haben und dann schnell registriert haben. Und es hat uns dann eine Grafikschule das erste Logo entworfen, was jetzt natürlich schon länger zurückliegt. Aber ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Namen, weil es doch bei uns ja immer das Problem ist mit Deutsch und Italienisch und das geht eigentlich für alle recht gut.
Du warst anfangs ja mit deinem Bruder gemeinsam in der Firma und irgendwann hat der Bruder dann gesagt, na, das Ganze ist richtig, ist nicht für mich. Und du hast dann weitergemacht, aber auch an deiner Seite immer deine liebe Frau, die Irmi.
Genau. Also der Bruder hat es rechtzeitig verstanden, die Kurve zu nehmen, weil natürlich die Anfänge extrem schwierig waren. Also das war wirklich... sehr schwierig, die Firma am Anfang auf die Füße zu stellen. Zum Glück hat dann meine Frau dann mitgezogen und zusammen haben wir dann die Firma dann so weit gebracht, wie wir es halt jetzt haben.
Was waren denn so die schwierigsten Momente, an die du dich erinnerst?
Also die Schwierigkeit war immer die, dass man nie jemand gehabt hat, den man kennt hat, um mal irgendwas fragen. Zum Kaffee. So, wie macht man, wie geht's rösten, wie geht das mit den Sorten, die Unterschiede. Früher hat es ja keine Kaffeeschule gegeben, keine Möglichkeit, sich fortzubilden. Und vielleicht war das auch der Grund danach, weil es endlich das Angebot gegeben hat, so weit zu fahren, um was über Kaffee zu lernen. Und vielleicht ist da auch die Idee entstand, einfach das weiterzugeben. Mhm. Wir sind jetzt auch Kaffeeschule und der größte Wunsch ist immer, das Wissen zu verbreiten, weil Kaffee doch so ein interessantes Produkt ist und es kennen sich viel zu wenig Leute damit aus und unser Anliegen ist halt immer, Kaffee zu erklären und Wissen zu verbreiten.
Und ihr seid ja mittlerweile schon auch ein richtiges Familienunternehmen. Nicht nur deine Frau, deine Tochter ist auch mittlerweile mit dabei. Du hast ja noch eine Tochter. Was gibt dir das auch, so in der Familie zu arbeiten?
Ja, das ist natürlich schon toll. Also wir haben ja lange Zeit zu zweites gemacht. Jetzt ist die große Tochter ist eingestiegen jetzt. Die arbeitet jetzt in der Rösterei, also die bildet sich jetzt in der Rösterei mal aus. Die jüngere Tochter ist auch derzeit noch im Betrieb, nur die möchte jetzt parallel noch ein Studium fertig machen, wird uns jetzt bald wieder verlassen für kurze Zeit und ich hoffe, die kommt dann mit viel Wissen und viel Lust dann wieder zurück und dass es weitergeht.
Ja, schön. Zu sehen auch, wohin sich das Ganze entwickelt hat. Wie würdest du dich denn selbst eigentlich als Chef so des Ganzen beschreiben?
Ja, ich glaube, bei uns ist das immer so wenig Hierarchie. Bei uns sind das immer so Teams und ich glaube, wir haben da ganz ein gutes Verhältnis. Also wir haben ein wunderbares Team, alle halten gut zusammen und wir unternehmen viel gemeinsam. Alle sind ein bisschen kaffeeverrückt, dann passt das schon.
Du als Kaffeesommelier, lässt du dir auch privat Kaffee machen oder bist schon du der an der Kaffeemaschine?
Ja, nein, ich mache meinen Kaffee natürlich auch selber, je nachdem.
Mhm. Aber lieber selber oder gemacht bekommen? Wenn du so einen...
Ja, ich bin auch gerne an der Kaffeemaschine, muss ich schon sagen. Nur, das ist bei uns jeder. Und jeder, der Erste an der Kaffeemaschine ist, macht dann die Kaffees für alle. Und da muss man sich schon fast drum streiten, wer darf die Kaffees machen.
Also in der Früh im Hause Hofer schon so nach dem Aufstehen der erste Gedanke, ja mal einen guten Kaffee.
Ja, meistens bin ich der Erste. Deswegen in der Früh habe ich nicht das Problem, weil da bin ich meistens der Erste an der Maschine. Und da mache ich mir meinen Filterkaffee in der Früh als Erstes. Aber dann, wenn es dann im Betrieb an die Kaffeemaschine geht, da sind dann die Mitarbeiter auch. Und dann muss man schon schauen, wer den Kaffee machen darf.
Mhm. Gibt es so besondere persönliche Rituale auch, die du hast? Oder besondere Gewohnheiten im Alltag? Wir haben schon gehört, Filterkaffee als Erstes in der Früh. Sonst?
Ja, wir haben gerne so Kaffees verschieden zubereitet. Mhm. Also Filterkaffee gehört natürlich dazu, aber natürlich auch ein guter Espresso. Was ich weniger trinke, ist vielleicht so die Milchgetränke, Macchiato oder Cappuccino. Ja, Cappuccino mal mit einem guten Brioche natürlich auch gut. Aber auch Cold Brew zum Beispiel im Sommer, also kaltgebrühter Kaffee oder die Pressstempelkanne hier und da. Also alle Varianten eigentlich. Mehr geht es vor allem dann auch um die unterschiedlichen Kaffees, die man dann probiert, einmal einen fruchtigen Kaffee oder einen nussigen, schokoladigen Kaffee, so mehr dann die Unterschiede, das ist vielleicht noch spannender sogar als die Maschine selber.
Ja, Kaffee ist immer und überall präsent, also wie schaffst du dann auch mal abzuschalten, so Work-Life-Balance ist ja so eins von den Wörtern momentan, hast du die, wie schaffst du das, Balance zwischen Alltag und Arbeit dann?
Das habe ich eigentlich nicht das Problem. Wir haben das schon ganz klar getrennt. Also es wird unter der Woche viel gearbeitet. Ich bin ja bin um 5:30 im Betrieb bis 6 Uhr abends. Also ich bin immer da. Aber natürlich das Wochenende bin ich nicht da. Und das ist, glaube ich, auch so wichtig, dass man sich wirklich ein bisschen entspannen kann und wieder fit ist, dann wieder in die neue Woche zu starten.
Und wie schaut denn so ein Wochenende bei dir aus? Was machst du da gerne?
Ja, ich bin gerne beim Radl fahren oder am Berg am Land, aber ich bin auch ganz gerne am Gardasee, mal zu schwimmen und ich suche halt immer auch die Wärme. Deswegen, wir fahren schon viel am Wochenende auch weg und lassen uns ins Gurke.
Würdest du schon so grundsätzlich sagen, du bist ein Genießer? Genießt du gerne?
Absolut und unbedingt, ja. Ich esse vor allem gerne, was man auch sieht ein bisschen.
Wäre mir noch nicht aufgefallen.
Und trinke gerne einmal ein gutes Glas Wein, aber natürlich auch trinke ich ganz gerne dann einen guten Kaffee hinterher.
Das wirst du wahrscheinlich oft gefragt, wie viel Kaffee trinkst du so am Tag im Schnitt?
Das werde ich oft gefragt und ich muss sagen, ich trinke sehr viel Kaffee. Also ich glaube, so unter 10 Tassen ist ganz selten. Also geht in der Früh schon los, wie gesagt, mit einem Filterkaffee, ein, zwei, dann sofort schon, vor es noch ins Büro geht, schon gleich in die Espressomaschine und dann im Laufe des Vormittags und dann nachmittags. Aber ich trinke halt sehr gerne einen guten Kaffee, vor allem Arabica, und es tut daran nichts und deswegen bin, glaube ich, immun gegen Koffein sowieso.
Was ist denn so, jetzt mal abgesehen vom Caroma-Kaffee, der beste Kaffee, den du je getrunken hast?
Ja, das ist ganz schwierig, weil es gibt wirklich sehr gute Cafés auf der ganzen Welt. Das ist schwer, wenn man sagt, was ist der beste Wein, was man getrunken hat. Es gibt viel. Also, ich kann es nicht genau sagen, aber es gibt natürlich ein paar Raritäten, die was man ganz selten kriegt zu probieren. Wir waren erst vor kurzem in Brasilien und da waren wir auf einer Finca, wo wirklich ein Kaffee-Produzent ist, der hat sämtliche Preise gewonnen, was man gewinnen kann. Und der war schon wirklich gut. Also da haben wir wirklich ganz super, super Kaffee getrunken.
Und wir machen jetzt auch so eine kleine Kaffeeverkostung, gell? Und du sagst mir, wie das genau abläuft, auf was wir genau schauen. Grundsätzlich, was können wir so rausschmecken? Was für Noten sind damit dabei?
Also wenn man Kaffee trinkt, dann ist das ein Unterschied, als wenn man Kaffee verkostet. Also wenn wir einen Kaffee bewerten, dann machen wir das ganz natürlich. Also es gibt, das nennt man dann das Cupping. Und beim Cupping, da geht's mehr um Defekte im Kaffee zu finden und die Richtung zu definieren, was man haben will. Also wenn wir zum Beispiel neue Kaffees einkaufen oder die Qualitätskontrollen machen, dann nimmt man einfach den Kaffee, nicht zu dunkel geröstet, also muss man ein bisschen heller rösten. Man malt den, gibt ihn in die Tassen und danach wird er eigentlich nur mit heißem Wasser aufgegossen. Der Schaum, der was sich bildet, wird abgeschöpft und dann wird mit dem Löffel nur geschlürft. Und da bewertet man, also den Körper vom Kaffee, die Reinheit vom Kaffee, die saubere Tasse, die Bitternoten, ob er zu bitter ist oder weniger bitter ist, ob er fruchtig ist, ob er Zitrusnoten hat. So, man bewertet einfach den Kaffee auf gut oder schlecht. Und dann natürlich, wenn man dann sagt, okay, den nimmt man ins Sortiment oder der passt, die Qualitätskontrolle ist in Ordnung, dann natürlich kann man weiter experimentieren mit dementsprechend, was man daraus macht als Espresso oder als Filterkaffee. Nur wichtig ist eben das Cupping, das muss natürlich auch immer in einer bestimmten Form ablaufen, also zur gleichen Zeit die gleiche Menge an Kaffee, die gleiche Mahlung, die gleiche Temperatur vom Wasser. Das muss alles ganz genau stimmen, weil sonst kann man es nicht bewerten.
Logisch ist das Ganze Übungssache. Was spielt sich da in deinem Kopf ab? Mir hat ein Weinsommelier mal gesagt, das ist wie wenn du vor einem großen Apothekerschrank stehst und du machst die Klappen auf. Was spielt sich bei dir im Kopf ab?
Also wenn man weiß, dass Kaffee ja über 2000 Aromen hat, dann natürlich wird der Schrank ziemlich groß. Deswegen bei uns ist das Aromarad, was man da vor sich hat eigentlich oder zumindest im Kopf hat. Und da geht es halt gleich einmal die Richtung. So, das geht dann Richtung Frucht und dann natürlich so, aber welche Frucht ist? Ist es jetzt der grüne Apfel oder ist vielleicht der Pfirsich oder die Aprikose oder ist doch eher schon so Noten wie Himbeer oder Erdbeer oder manchmal sogar so wirklich in die Zitrusnoten wie Zitrone oder Pompelmo. Und da geht es dann in die Feinheiten.
In Wien hast du deine Ausbildung gemacht, weil bei uns gab es nichts, hast du vorhin schon erzählt. Interessant ist ja, dass du der allererste Kaffeesommelier in Italien geworden bist.
Ja, also in Italien gibt es eigentlich die Ausbildung, jetzt schon, aber früher hat es die noch gar nicht gegeben. Also vielleicht das kurz von vornherein erklärt. Also früher hat es ja sozusagen gar nichts gegeben in dem Bereich. Es wurde dann ein großer Verband auf der Welt gegründet. Das war die SCA, Specialty Coffee Association. Die wurde in Amerika gegründet mit dem Grund, die Kaffeequalität einfach zu verbessern. Man hat halt gemerkt, dass die Kaffeequalität eigentlich laufend schlechter wurde, weil es immer nur um den Preis gegangen ist. Und man hat dann versucht, eben durch die ganzen Kurse, Schulungen, ja, Leute einfach aufzuklären, um die Qualität zu verbessern. Das Ganze ist dann nach Europa gekommen. Das war, glaube ich, vor 2017 kam es nach Europa. 2017 wurde das dann zusammengeschlossen, Europa und Amerika. Und dann kamen so die ersten Kurse. Ich war ja auf der Suche nach immer noch Fortbildung und Kurse. Und dann habe ich vom Kurs in Wien gehört. Und dann war halt die Sommelier-Ausbildung. Aber das war natürlich nicht nur die einzige Ausbildung. Danach habe ich eigentlich erst die ganzen Kurse von der SCA gemacht und das ist ja ein riesiges, umfangreiches Ausbildungsprogramm. Und da habe ich ja dann alles durchgemacht, die Barista-Kurse und Rohkaffee-Kurse und Filterkaffee. Ich war ja der erste Brewmaster, auch von Italien. Das ist ja ein Filterkaffee-Spezialkurs, sagen wir so. Und ja, dann irgendwo hat's die und dann willst du mehr und noch mehr und jetzt haben wir ja selber Kaffeeschule und geben das Wissen ja weiter.
Ein guter Kaffee, was macht denn den für dich aus?
Also wichtig ist, dass der Kaffee, den man hat, erstens mal von guter Qualität ist. Das ist ja immer das Allerwichtigste, was oft mal vergessen wird. Man redet eigentlich viel zu oft von der Maschine und von Paris, aber die Qualität vom Kaffee ist natürlich das Um und Auf, dann natürlich die richtige Mahlung. Jeder Kaffee hat seine eigene Mahlung, zum Beispiel Siebträger ist ein bisschen feiner gemahlen, Filterkaffee ein bisschen gröber gemahlen, zum Beispiel Pressstempelkanne oder die Karlsbader Kanne, was Zubereitungsmethoden sind dann ganz grob gemahlen und die richtige Menge, also jeder Kaffee braucht auch die richtige Grammatur. Dann natürlich die Extraktionszeit, die Wassertemperatur natürlich wichtig und vor allem auch die richtige Maschine dazu. Und die muss natürlich gut funktionieren und vor allem auch sauber sein. Das ist auch immer so ein bisschen ein Problem, dass Maschinen oft mal zu wenig gereinigt sind.
Und wenn wir es uns jetzt mal so anschauen, wir starten mit der Filtermaschine daheim. Welche Empfehlungen hast du da für uns?
Also Filterkaffee empfehlen wir generell ein bisschen vielleicht nicht zu dunkle Röstungen, sondern eher ein bisschen hellere Röstungen. Weil gerade beim Filterkaffee soll ein bisschen die Fruchtnote rauskommen. Man nimmt auf dem Filterkaffee auf einen Liter so ungefähr bei die 60 Gramm rechnet man. Das kann man dann nur aufs Hinunterrechnen halt. Ja, wenn natürlich geht, frisch gemahlen, also gute Kaffeemühle, ist natürlich ganz wichtig zu Hause auch, weil dann hat man eben die ganzen Aromen in der Tasse. Mhm. Und dann beim Filtern, wenn man jetzt das per Hand macht, vielleicht das Filterpapier vorab schon nochmal nass machen, damit da eventuelle Gerüche weg sind, damit sich die besten Aromen vom Kaffee nicht in den Filter reinsaugen, also erst nass machen, mhm, dann das Kaffeepulver einzutieren. Einigen, wie gesagt, die 60 Gramm pro Liter ungefähr, und dann einmal angießen, das nennt man dann das erste Anbrühen, das ist die Blooming-Phase, und dann mit kreisender Bewegung langsam aufgießen, bis man die richtige Menge vom Wasser hat.
Mhm. Beim Siebträger?
Ja, beim Siebträger, da gibt es eigentlich ganz genaue Regeln. Siebträger gereinigt, sage ich mal, ganz wichtig. Also dann daneben sollte ja gute Mühle stehen, mhm, also das frisch mahlen. Man rechnet so ungefähr bei die 8 Gramm pro Espresso. Dann hat man vielleicht einen Dämper zu Hause, man dämmt das Ganze, also das Andrücken, nicht mehr das Dämpfen. Das sind ungefähr so 15 bis 20 Kilo. Und man soll da auf eine Auslaufzeit von circa 25 Sekunden kommen, also zwischen 20 bis 30 Sekunden. So ungefähr. Dann hat man eine richtige Extraktion und keine Unter- oder Überextraktion. Ziel ist ja immer, dass der Kaffee richtig extrahiert ist, dass er nicht bitter oder sauer wird.
Und für die Mokka-Trinker?
Ja, für die Mokka-Trinker, da ist halt auch wichtig, eben mal eine saubere Mokka-Kanne, weil oft hört man ja, man soll die nie reinigen. Ist natürlich nicht ganz richtig, also man soll die schon auch sauber machen. Mhm. Wir empfehlen ja sogar schon die Mokka vielleicht schon ein bisschen warmes Wasser rein, dass die Zeit am Herd nicht so lang ist. Das Kaffeepulver, was man rein tut, nicht zu fein wollen, bin ich der Meinung, sondern ein bisschen gröber. Nicht einpressen, sondern nur leicht abstreifen. Und wenn das Ganze dann die Creme oben aufkämmen lassen, aber dann, sobald es anfängt zu blubbern, das kennen wir ja, das mhm, typische Geräusch, sofort weg vom Herd, weil alles, was dann noch kommt, ist eigentlich nicht mehr das Beste vom Kaffee, sondern das Beste kommt immer ganz zuerst.
Kaffee-Missionar. Mhm. Woher kommt eigentlich diese Bezeichnung Missionar?
Ja, bei mir sagt man halt, wenn du vom Kaffee redest, dann fangst du schon mit Händen und Füßen zu fuchteln, wie ein Prediger. Und das hat dann auch jemand mal einen Film gemacht und er hat das dann den Kaffee-Missionar genannt. Deswegen, ja, ich bin schon wie so Messias, das beim Predigen immer über Kaffee und Qualität.
Ja, weil auch vielleicht, weil bei dir auch die Nachhaltigkeit ganz groß geschrieben wird, aber nicht nur Fairplay, das kontrollierst du, da bist du auch streng und das hat alles seine Richtigkeit.
Ja, ich finde das ganz wichtig. Also wenn man will, dass wir in Zukunft genügend Kaffee haben, dass die Bauern Lust haben, Kaffee anzubauen, dass wir genügend Rohkaffee haben, dann müssen wir die Leute, die da arbeiten am Produkt, leben lassen und richtig leben lassen. Und deswegen muss man aber dem Konsumenten gleichzeitig erklären, dass ein Kaffee, der nachhaltig angebaut ist und unter Anführungszeichen fair ist, auch vielleicht ein bisschen mehr kosten muss. Und das hat mit Qualität zu tun. Und deswegen schauen wir da wirklich, eben, wo es geht, überall zu wissen, wer steckt dahinter, wo gibt es Projekte. Wir haben ganz viele so Projektkaffee im Sortiment. Wir fahren selber hin. Ja, weil ich das einfach wichtig finde. Und je öfter, dass man da in die Kaffeeländer unterwegs ist, desto mehr ist man der Meinung, dass das eben so richtig ist und dass das dringend notwendig ist.
Was hast du so alles erlebt im Laufe der Jahre?
Ja, man reist da durch die Länder und man sieht halt so, wie schwierig das Ganze ist, dort Geld zu verdienen. Wir haben selber ein Projekt ja in Honduras, wo wir selber Besitzer sind von einer Finca und wir erleben das ja tagtäglich, wie schwierig das ist, da Geld zu verdienen mit Kaffee. Und es geht eigentlich ja nur, wenn man darf Qualität machen. Mit Billigproduktion geht es sowieso nicht. Und deswegen nur mit Qualität kann man eine gewisse Preise erzielen. Und dessen dafür hat man halt ein gutes Produkt. Deswegen muss man halt immer schauen, dass man darf, gute Qualität zu verkaufen. Mhm. Aber sonst ist schon schwierig. Also Kaffee, Anbau, die ganze Arbeit, es ist schon sehr schwierig, Schwerstarbeit. Und vor allem auch die ganze Problematik, vor allem jetzt mit dem ganzen Klimawandel und Pilzbefall und alles Mögliche. Das sind schon große Herausforderungen. Und was mich am meisten so letztendlich auch wieder betroffen gemacht hat, ist, dass selbst in diesen Ländern jetzt Personalmangel, Personalnot, das hat mich ganz überrascht. Also die finden keine Pflücker, weil es doch sehr strenge Arbeit ist. Das ist natürlich jetzt noch ein weiteres Problem.
Und du warst erst auch wieder mit deiner Familie unterwegs, mit deiner Tochter auch, um ihr das auch zu zeigen, oder? Das ist ja schon wichtig, dass man das auch sieht und das weiterzugeben.
Genau, meine Tochter, die steigt ja jetzt einmal richtig ein und dann ist das Wichtigste mal da, die Basis zu kennen und die Leute dort zu sehen, die Arbeit kennenzulernen. Wenn man da in den Plantagen unterwegs ist, ich habe oft gesprochen von den Gerüchen, da riecht es, aber ich kann das ja nicht erklären. So, am besten, wenn man hinfährt und so, merkst du jetzt, was sie da gemeint haben? Mhm. Ja, jetzt verstehe ich es. Mhm. Und so kann man das viel besser machen. Man kann sich in die Leute hineinfühlen, man kennt ein bisschen die Problematik, man versteht das Ganze viel besser. Deswegen, das ist mir schon ganz wichtig, dass alle Leute, die da mitarbeiten, das auch mal gesehen haben und wissen, wie das abläuft.
Mhm. Wie riecht es denn da auf so einer Plantage, weil du von diesem besonderen Geruch gesprochen hast?
Ja, weniger die Plantage selber. Natürlich, wenn die Plantage blüht, dann riecht es richtig nach Jasmin, wer weiß. Also ganz frisch, ist nur kurze Zeit. Aber mehr geht es dann, wenn Kaffee verarbeitet wird, bei der Fermentierung, da hat man schon nicht einmal so eher gute Gerüche, sondern hat so Fermentiergerüche, so fast schon wie Weinverarbeitung. Und die Gerüche findet man dann auch wieder beim Cupping irgendwo wieder. Und dann versteht man halt besser, wenn man beim Cupping untereinander redet, man versteht sich besser.
Mhm. Eben, Wissen macht den Unterschied, vor allem beim Kaffee. Und dein Wissen, das hast du vorhin schon mehrfach betont, das gibst du sehr, sehr gerne weiter bei dir oben in Völs.
Ich habe mir das ja nie getraut zu denken, dass das mal so wird, wie es jetzt dasteht, oben das Koffiseum und die Rösterei. Das ist ja ganz toll jetzt. Wir lassen da jeden in die Rösterei blicken, der zu uns kommt, der im Kaffeeladen kommt, kann aufgehen, kann uns bei der Arbeit zuschauen und kann aber auch Kurse besuchen. Und wir haben das so ein bisschen getrennt. Also wir machen so ganz die einfachen Schnupperkurse. Wir nennen das die kleine Kaffeereise, dass man da ein bisschen Führung kriegt, ein bisschen reinschnuppern kann. Aber wir machen dann auch die Kaffeeverkostungen und machen natürlich auch Profikurse für die Gastronomie, für die Baristas, Latteart, vor allem auch die Milchschaumkurse. Also da waren wir vor allem die Ersten, die das schon angeboten haben. Mittlerweile gehen wir auch in die Schulen, weil wir finden, dass das muss ja unter die Leute agieren. Und natürlich oben bei uns das Café-Museum, was jetzt vielleicht auch für mich ein bisschen Wichtigkeit hat, weil ich doch so ein Sammler bin von alten Geräten und die Mühlen. Und die Kaffeepflanzen, also wir haben ja ganz ein tolles Erlebnishaus.
Mhm. Gibt es eine besondere Anekdote oder vielleicht auch eine Lieblingsszene im Laufe der Zeit, die dir besonders, die dich persönlich auch berührt hat vielleicht?
Ja, da gibt es ganz viele. Vor allem, wenn ich an meine Sammlung denke. Aber eine war schon eine ganz tolle Geschichte. Und zwar hat mir da ein älteres, oder besser gesagt, mir hat eine Frau angerufen, ob sie mir was schenken darf. Mhm. Und oder ob ihre Eltern mir was schenken dürfen. Und ja, was geht's? Mühle oder weiß nicht. Nein, einen Kaffeewagen. Einen Kaffeewagen, ja, konnte man da nicht viel vorstellen. Dann haben sie mir ein Foto geschickt. Ja, tatsächlich, so ein holzgebauten Kaffeewagen mit Mühlen oben und Tassen und Zubehör. Und das war das Hochzeitsgeschenk vom Mann an seine junge Braut, hat er der vom Architekt einen Kaffeewagen zeichnen lassen und ein Tischler hat den Handarbeit gefertigt. Mhm. Und so, die sind jetzt alt geworden und ziehen jetzt um und der Kaffeewagen war da und die wussten nicht wohin und die wollen bei uns im Museum stehen haben. Sie haben gebittert, ob sie den dürfen da aufstellen. Mhm. Und haben dann seine Kammer mit dem Kaffeewagen und haben die Szene nachgestellt. Er kniet vor dem Kaffeewagen, mhm, schaut die Braut an und der Mann ist oben mit seinen, weiß nicht genau, 80 Jahren wieder vor dem Wagen gekniet und hat die Frau angeschaut. Und das sind schon tolle Geschichten. Also das berührt schon da. Und das hat mit Kaffee zu tun.
Ja,
also schon eine ganz tolle Geschichte. Aber natürlich fasziniert es auch, wenn da oft Leute kommen mit einem Sackele. Erst neulich eine bekannte Südtiroler Dame kommt von Wien, sagt, das ist die Mühle meiner Mutter von der Wohnung aus Wien und die soll hier, mhm, in der Sammlung, weil da hat sie einen guten Platz. So, das sind schon ganz tolle Geschichten.
Jetzt gibt es euch ja schon 30 Jahre. Wohin soll denn die Reise in den nächsten 30 Jahren so hingehen?
30 Jahre, so lange denken wir jetzt noch nicht weiter. Nein, also ich hoffe, also eine Tochter ist ja schon mittlerweile im Betrieb, die zweite hat Wirtschaft studiert, deswegen, mhm, ich denke, die kommt auch wieder in Betrieb, was ich natürlich hoffe, und dann sollte das ja weitergehen. Jetzt ein paar Jahre will ich schon noch arbeiten, aber dann irgendwann, ja, also wir haben uns vorgenommen, irgendwann vielleicht einen Tag in der Woche frei, nächstes Jahr noch einen Tag dazu, noch einen Tag und irgendwann gehen wir in Pension. Und hoffentlich macht dann jemand weiter, was ich schon glaube. Mhm. Und ich darf mich schon freuen, wenn der Betrieb so in der Form auch weitergeführt würde. Also unser Ziel ist nicht möglichst groß zu werden und, mhm, Weltmarktführer zu werden, sondern wir wollen... Oder wir haben das Glück, dass unser Beruf auch sozusagen unser Hobby gleichzeitig ist. Und das ist einfach ganz toll, wenn man sowas machen kann. Ich hoffe zumindest, dass es dann meine Töchter gleich viel Spaß macht als bei mir. Aber ich habe das Gefühl schon.
Ich glaube, du kannst ganz gut anstecken. So diese Passion, die ist schon übergeschwappt, habe ich auch so im Gefühl. Also ja, ich glaube, das gelingt schon. Ja. Er ist ein Genießer, ganz klar als erster Café-Sommelier Italiens. Er genießt auch gerne ein gutes Essen, hat er uns heute schon verraten. Und manchmal kochst du auch, vor allem am Wochenende.
Ja, meine Frau sagt einmal, ich tue es nie und ich habe schon das Gefühl, als ob ich mal koche. Aber ich bin natürlich unter der Woche nicht Zeit, aber am Wochenende schon, wohl.
Ja. Magst du es da eher simpel in der Küche oder kannst du auch schon mal extravagant werden bei dir?
Na, eigentlich habe ich ganz gerne ganz die einfachen Gerichte. Mhm. Ein paar gute Nudeln oder einen guten Risotto oder gutes Schnitzel, mhm, mal so, aber eher die einfachen Sachen. Mhm. Also so stundenlang kochen, eher nicht.
Einmal schnell Spiegelei oder so, Sell oder?
Auch, ist, mhm, einmal zwischendrin, ja, was Gutes, aber so, ja, mhm, wie gesagt, gute Nudeln gibt es bei uns oft oder Knödel, mhm, oder, ja, typische Schlutzer oder so irgendwas.
Mhm. Mhm. Wir sind schon drin im Fragenmodus so ein bisschen, gell? Deswegen, mhm, starten wir hier los mit unserem Fragenhagel à la Südtirol 1. Du musst einfach nur meine Sätze vervollständigen, ganz spontan, gell? Wenn ich morgens den ersten Kaffee rieche, dann?
Dann weiß ich, dass es zur Arbeit geht.
Sonntagmorgen ist für mich wie...
Ja, dann wache ich auf und sage, auf Stelle Hein kann ich noch ein bisschen länger schlafen. Muss ich nicht so früh aufstehen.
Ein echter Genussmoment braucht...
Kaffee.
Die verrückteste Kaffeegeschichte, die ich erlebt habe, war...
Oh Gott, da gibt es viele. Aber ich glaube, wir haben in der Rösterei allerhand erlebt mit früher mal Brand und alles Mögliche.
Mhm. Oh Gott, ja.
Ja, wenn man mit Kaffee arbeitet, dann gibt es halt einmal... Auch einmal am Brand irgendwo in der Rösterei, ja.
Aber ist gut ausgegangen.
Ja, ja.
Wenn ich den Kaffee-Duft in ein Gefühl übersetzen müsste, wäre das?
Ein guter Kaffee-Duft ist wie Wohlfühlen, wie Wärme, wie Sommer, mhm, wie Urlaub.
Frühstück ohne Kaffee ist wie?
Geht nicht.
Ich wollte schon immer mal...
Ich wollte schon immer mal... wollte schon immer mal, ja.
Irgendein crazy Wunsch.
Irgendein crazy Wunsch. Ja, leider nicht mehr so viele Wünsche. Ich wollte schon immer mal vielleicht noch mal was ganz was anderes machen.
Okay, und was wäre das?
Mir hat immer die Gastronomie eigentlich früher gereizt. Mhm. So irgendwie würde mich immer noch die Gastronomie irgendwo reizen.
Mhm.
Aber wahrscheinlich wird es nicht mehr werden.
Du, wer weiß, gell? So starte ich gut ins Wochenende.
Gut ins Wochenende, ja, Auto einsteigen, mal zum Gardasee fahren, schwimmen gehen. Das ist ein gutes Wochenende.
Der wichtigste Mensch an meinem Frühstückstisch ist?
Ja, die wichtigsten Menschen am Frühstückstisch sind natürlich meine Familie.
Mhm. Mein erster Gedanke heute Morgen war?
Heute muss ich nach Bozen zur Magdalena.
Und wenn ich ein Frühstück wäre, wäre ich?
Ich glaube, eine gute Tasse Äthiopien-Filterkaffee.
Du, das war ein sehr, sehr toller Sonntagsratscher heute mit dir. Danke, dass du bei uns warst.
Ja, gerne. Hat mich gefreut, dass ihr könnt dann da sein. Und laden natürlich alle Südtirolerinnen einmal in, zumindest einmal nach Völz zu kommen, ins Koffiseum und sich das einmal anzuschauen.
Von null auf erfolgreich in die Kaffeewelt gestartet. Eine dieser schönen Südtiroler Erfolgsgeschichten.
Nächste Woche freuen wir uns zum Abschluss der ganz besonderen Aktionswoche Zukunft in deiner Hand bei uns. Priska Reichalter, also die Obfrau der Junghandwerker im LVH.
Feuer und Flamme, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Immer von 10 bis 12 Uhr und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.